Hallöchen, wir sind Maren und Stefanie vom True Crime Podcast Kaltblütig, die Spur der Killer. Wenn du mehr von unserem Podcast hören willst, findest du über 120 weitere Folgen in der Podcast-App Podimo.
Du kannst diesen Podcast und viele weitere 30 Tage kostenlos hören. Den Link und weitere Infos findest du in den Shownotes.
Die Spur der Killer.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kaltblütig. Ich bin Stefanie.
Und ich bin Maren.
Hallo Maren.
Hallo Stefanie. Stefanie, du hast mir jetzt gerade von deinem neuen Lieblingsbuch erzählt, was du gestern Nacht quasi gezwungenermaßen weglegen musstest. Mhm. Und weil es so spannend klingt, finde ich, musst du, glaube ich, mal davon berichten.
Ja, also Lieblingsbuch würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall von einem Lieblingsautor. Ich habe auf das Buch richtig lange gewartet. Das ist nämlich der 12. Teil dieser Krimi-Reihe von Chris Carter. Da geht es um zwei Detectives in L.A., die halt immer so richtig brutale Verbrechen auflösen. Und das sind halt immer irgendwelche Serienmörder. Und ja, die ersten 11 Bände habe ich schon verschlungen und jetzt ist halt endlich der 12. rausgekommen. Und ich habe gestern, habe ich dir gerade schon erzählt, um 8:30 angefangen zu lesen. Da war ich schon so müde, dachte mir so, ja, eine halbe Stunde und dann kannst du halt guten Gewissens ins Bett gehen und fühlst dich nicht krass wie eine Oma, weil du vor 9 ins Bett gehst.
Man kennt's.
Ja, letztendlich musste ich mich um 12 Uhr zwingen aufzuhören, weil ich konnte einfach nicht aufhören. Der hat halt auch immer so krasse Cliffhanger am Ende des Kapitels. Es ging einfach nicht. Und ich hätte auch, glaube ich, einfach die ganze Nacht noch weiterlesen können.
Okay, also und die Quintessenz der Storyline ist, was du mir gerade beschrieben hast, dass vor allem die Frauen in diesem Buch mal wieder den Serienmördern zum Opfer fallen und dass diese in ganz besonderen Situationen zuschlagen, die dich persönlich auch heute betreffen. Und zwar, dass die Frauen alleine ohne jemanden zu Hause sind.
Genau, entweder weil sie halt generell alleine zu Hause sind oder weil gerade der Partner für 2 Tage auf irgendeiner Arbeitsmesse ist oder so.
Ja, und Stefanie ist heute Abend das erste Mal seit langem wieder alleine. Hm. Und
das ganze Wochenende.
Jetzt hast du offiziell richtig Angst. Du weißt, wo ich wohne und du kannst dich gerne jederzeit bei mir melden, falls du Hilfe brauchst. Was mich wieder zu dem Ganzen bringt, dass ich irgendwie das so lustig finde, dass man bei Horror, Thriller, keine Ahnung, alles was fiktiv ist, so viel mehr Schiss hat,
ja,
als bei wahren Sachen. Und zu den wahren Fällen kommen wir natürlich heute mal wieder.
Ja, meine Frage wäre natürlich, hast du einen Fall aus Deutschland?
Nein, Mallorca. Nicht nur der Ballermann ist bekannt für Sommer, Sonne, Strand und Suff. Während sich dort zumeist die deutschen Touris tummeln, besetzen jedes Jahr aufs Neue, besonders auch die Briten, die sonnige Insel. So auch im April 2017, als sich die 19-köpfige Gruppe an Schottinnen zum Junggesellinnenabschied im spanischen Ferienort Benidorm der Costa Blanca niederlassen. Benidorm ist und bleibt auf Mallorca neben Magaluf zum Beispiel eine der Favoriten und Hochburgstätten für die Briten. Die Frauen wollen dort feiern, tanzen und noch einmal so richtig die Sau rauslassen, bevor die zukünftige Braut Caroline den Bund der Ehe eingeht. Neben Freundinnen, Arbeitskolleginnen und einigen engen Familienmitgliedern ist natürlich auch Kirsty Maxwell bei der Reise dabei. Kirsty Maxwell ist die beste Freundin und baldige Trauzeugin der Braut. Kirsty Emma Maxwell oder ehemals Curry wurde am 1. September 1989 in Leith in Edinburgh geboren und sie hat zum Beispiel noch einen jüngeren Bruder und wächst mit ihren beiden Eltern sehr eng zusammen auf. Im September 2016 heiratete Kirsty nach mehr als 10 Jahren Beziehung dann ihren Partner Adam Maxwell. Nach ihrem gemeinsamen Schulabschluss studierten beide tatsächlich auch auf der gleichen Uni gemeinsam und bekamen eine Stelle bei exakt der gleichen Bank, und zwar der Lloyd Banking Group. Ihre Kolleginnen sprachen auch immer wieder in den allerhöchsten Tönen von Kirsty. Sie beschreiben sie immer wieder als sehr aufgeweckte, total lustige und vor allem sehr liebevolle und freundliche Person. Kirsty war schon immer sehr beliebt und hatte generell viele Freunde. Und somit ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass es am 28. April 2017 dann für die 19 Frauen auf eine ganz besondere kleine Reise nach Benidorm geht. Adam bringt seine Frau noch freudig zum Flughafen, lächelt sie an und wünscht ihr eine schöne Zeit. Kirsty liebt es, unter Menschen zu sein und zu feiern. Sie ist offen und fröhlich, sie geht gerne aus und daher ist dieser Trip auch etwas, auf das sie sich enorm freut. Die große Gruppe kommt nach dem Flug in einem Apartmentkomplex an, oder so eine Art Hotel. Es ist so ein riesen Tower, aber das sind halt so kleinere Apartments im Hotel-Style. Und sie checken dann gegen etwa 8:45 abends noch ein. Es ist ja schon relativ spät, sie gehen daher alle nur kurz auf ihre Zimmer und die Gruppe, die bewohnt jetzt auf jeden Fall den 9. und den 10. Stock des Hotels. Sie stellen schnell ihre Koffer ab, machen sich ein bisschen frisch, ziehen sich ihre pinkfarbenen Junggesellen-T-Shirts an und machen sich dann nur wenige Minuten später auf den Weg ins Nachtleben. Den Abend über trinken, tanzen und feiern sie ausgelassen. Es ist ein entspannter Abend unter Freundinnen und die Stimmung ist gut. Es fließt natürlich auch noch eine Menge Alkohol und es ist auf jeden Fall ganz sicher gesagt, dass alle Frauen nicht zu wenig getrunken haben. Dennoch ist keine der Frauen auf jeden Fall so betrunken, dass man irgendwie nicht mehr gerade gehen könnte. Irgendwann teilt sich die Gruppe dann auf. Einige der Frauen haben noch ordentlich Power und vor allem Lust, weiter zu feiern, während Kirsty und zwei andere Freundinnen sich langsam auf den Weg zurück zum Hotel machen. Um kurz nach 4:30 morgens nimmt die Überwachungskamera aus der Lobby des Hotels auf, wie die drei Freundinnen dort ankommen und sich zum Fahrstuhl begeben. Dann steigen sie ein und fahren damit in die 9. Etage zu ihrem Zimmer. Auf den Aufnahmen kann man auch ganz klar erkennen, dass keine der drei Frauen so aussieht, als wäre sie jetzt nicht mehr bei Sinnen, als wäre sie so betrunken, dass irgendjemand sie stützen oder ihr beim Laufen helfen müsste. Alle stehen, laufen gerade und sind vor allem extrem ruhig und entspannt. Wir können uns auch vorstellen, das sind zumeist alles verheiratete Frauen, die vielleicht sogar auch schon in ihren Ende 20er, Anfang 30er Jahren sind. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr so die klassischen Woo-Girls, die da irgendwie rumrennen und, weiß ich nicht, das Hotel abreißen. Und ja, auf diesen Aufnahmen macht es jetzt auf jeden Fall nicht den Anschein, dass irgendwas nicht in Ordnung wäre. Dennoch ist es für die Frauen auf jeden Fall in diesem Moment ganz einfach und ganz komfortabel, dass sie nur den Aufzug nehmen müssen. Denn ich meine, gut, 9 Etagen hochlaufen, vor allem im betrunkenen Zustand, das wäre schon schlimm genug. Aber sie kennen sich ja zu diesem Zeitpunkt auch in dem Hotel noch gar nicht so wirklich aus, weil sie ja nur wenige Minuten dort waren vorher. Die Freundinnen, die mit Kirsty zurückgegangen waren, bestätigten zum Beispiel auch, dass Kirsty wohl sehr betrunken war, aber nicht komplett hinüber. Im Zimmer angekommen, macht sich Kirsty dann nicht einmal die Mühe, sich abzuschminken, die Kontaktlinsen rauszunehmen, sich um- oder auszuziehen. Sie ist K.O. und will einfach nur noch schlafen. Die drei Frauen scherzen noch ein wenig, bis Kirsty dann einfach eigentlich in ihren Sachen einschläft. Und ihre Freundin, mit der sie sich dann auch das Bett teilt, filmt sie noch gegen 6.50 Uhr, wie sie seelenruhig und schnarchend schläft.
6.50 Uhr am Morgen?
Ja, 6.50 Uhr am Morgen.
Und die anderen wollten noch weiter feiern?
Ja.
Eieiei. Ja, die haben aber echt Ausdauer.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, und dieses Video, das die Freundin jetzt von Kirsty macht, hatte eigentlich nur dazu gedient, dass man sich vielleicht beim Frühstück ein bisschen über sie lustig machen könnte, weil sie eben geschnarcht hat und ganz offensichtlich noch mit diesem pinken Junggesellen-T-Shirt da lag. Und ja, wie man das halt so macht, wenn jemand betrunken irgendwo einschläft und man die Gunst der Stunde nutzt, um vielleicht ein bisschen einen Joke auf die Kosten der anderen Person zu machen. Doch dass dieses Video später noch wichtig sein könnte, ahnt ihre Freundin zu diesem Zeitpunkt nicht. Nach und nach trudeln dann auch die restlichen Frauen im Hotel ein und machen sich bereit zum Schlafen. Eine Weile scheint es ruhig auf der Insel und in dem Hotel. Doch das ändert sich nur eine Stunde später, gegen 8:15, denn es bricht Panik im Hotel aus. Schockierte Menschen eilen die Flure entlang, die Polizei ist vor Ort und das Personal sieht besorgt aus. Davon bekommen die bis jetzt noch schlafenden Frauen aber nichts mit, denn erst gegen kurz nach 10 klopft es an dem Zimmer der Frauen. Gut 2 Stunden nach der schrecklichen Entdeckung werden dann auch diese Frauen eben darüber informiert, dass es einen Fund einer Leiche gibt. Verwundert öffnen die Frauen der Polizei, welche sie eben prompt auch fragt, ob eine von ihnen vielleicht vermisst werde, denn es gab eben einen tragischen Unfall. Dann bricht auch unter den Freundinnen Unbehagen und Panik aus. Schnell flitzen gleich mehrere der Freundinnen über die Flure und Etagen des Hotels, greifen zum Handy und versuchen die Situation schnell aufzuklären. Wir können uns vorstellen, wer jetzt mit 19 Personen auf wahrscheinlich irgendwie mindestens 10 verschiedene Zimmer aufgeteilt ist, der hat da wahrscheinlich erstmal Mühe, das Ganze zusammenzufinden. Und noch immer schlaftrunken klopft es dann auch an der Tür des Zimmers von Kirsty und den 2 Freundinnen. Verdutzt reibt sich eine der Freundinnen die Augen und auf die Frage, ob denn eine von ihnen fehlt, dreht sie sich dann eben zurück ins Zimmer. Und als ihr Blick auf Kirstys Bett fällt, stellt sie erschreckt fest, dass dieses leer ist. Eigentlich sollte Kirsty dort gerade friedlich schlafen, so wie sie es auch eine Stunde zuvor getan hatte, als sie noch das Video von ihr aufgenommen hatte. Mittlerweile wuselt es im Hotel. Viele der Gäste sind schon wach, nicht zuletzt aufgrund der Aufruhr und der Befragung der Polizei im Hotel. Eine von Kirstys Freundinnen geht nach dem Weckruf der Polizei auf den Flur der Etage und läuft diesen hinunter. Sie blickt aus einem Fenster, sieht runter zum Pool und macht dort eine grausame Entdeckung. Denn dort unten liegt eine Frau direkt neben dem Pool. Und sie wissen ja jetzt schon, dass es einen tragischen Unfall gab. Noch nicht hatte sich die Nachricht rumgesprochen zwischen all den Freundinnen aus dieser Gruppe, dass eben Kirsty fehlt. Und diese Frau, die dort unten liegt, die jetzt von der Freundin gesehen wird, bewegt sich nicht. Und die Polizei bestätigt ihr auch direkt danach, dass diese Person vermutlich gesprungen sei oder zumindest gestürzt sei und leider für sie jede Hilfe zu spät kam. Warum der Körper auch 2 Stunden nach dem Auffinden weder abgedeckt oder abgeschirmt ist, bleibt für alle anderen unklar. Fest steht recht schnell, dass es sich bei der unten am Pool verstorbenen Frau um die 27-jährige Kirsty Maxwell handelt. Es dauert noch eine ganze Weile, bis Adam dann in Schottland angerufen wird. Auch ihm teilt man nun im gebrochenen Englisch mit, dass seine Frau aus dem Hotel gefallen sei und den Sturz leider nicht überlebt habe. Sie betiteln den Vorfall zunächst als einen tragischen Unfall, doch daran zweifeln am Ende nicht nur Adam und die Frauen vor Ort. Adam kann nicht glauben, was er da hört. Es konnte nicht sein. Es waren kaum 24 Stunden vergangen, als er seine Frau noch fröhlich und vor allem lebendig am Flughafen abgesetzt hatte. Was war passiert und waren sie sich sicher, dass es seine Frau war? War sie wirklich tot? Adam geht in diesem Moment von einem schlechten und vor allem makaberen Scherz aus, der sich aber nur kurze Zeit später als bittere Realität entpuppt. Während Adam und Kirstys Eltern in Schottland über die Nachricht des tragischen Todes zusammenbrechen, bleibt den trauernden Freundinnen vor Ort keine Zeit zu verarbeiten, was eigentlich gerade passiert ist. Die Polizei scheint aber tatsächlich weniger schockiert zu sein als die Freundin. Es wirkt fast ein bisschen so, als wäre das quasi ein normaler Fall im Ferienparadies. Dennoch wollen sie natürlich herausfinden, wieso die junge Frau überhaupt gefallen ist. Und auch wenn sie jetzt zunächst davon ausgehen, dass es eben ein tragischer Unfall war, müssen sie natürlich erstmal überprüfen, ob es auch so war oder ob da vielleicht noch mehr hintersteckt. Die Polizei versucht sich natürlich zunächst ein besseres Bild der Lage zu verschaffen und beginnt jetzt nach und nach die Freundin zu vernehmen. Sie werden zu der Nacht der Heimkehr ins Hotel und dazu befragt, ob ihnen vielleicht irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Hatte eine von ihnen vielleicht sogar etwas mitbekommen von dem vermeintlichen Sturz? Doch leider können die Frauen nicht weiterhelfen. Sie haben zu dem Zeitpunkt, als Kirsty gefallen ist, schon alle tief und fest geschlafen. Allerdings werden außer Kirstys Freundin dann keine weiteren Personen befragt. Sie fragen nicht einmal im Hotel herum, ob es vielleicht weitere Gäste gibt, die irgendwas mitbekommen haben, also potenzielle Zeugen. Und es gibt da scheinbar noch ein britisches Paar, welches Kirsty an dem Morgen am Pool gefunden hat. Und nicht mal die müssen sich den Fragen der Ermittler stellen. Da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr viel schiefgelaufen. Und laut Polizeiangaben habe einfach niemand etwas von dem Sturz mitbekommen. Und damit sei ihre Arbeit quasi auch getan. Sie stempeln die Sache schnell ab, stecken sie in eine Schublade mit den vielen anderen betrunkenen Stürzen von Gästen der Insel. Man fragt sich dann aber doch sehr schnell, warum die spanische Polizei der Überzeugung ist, dass niemand den Sturz gesehen haben will, obwohl eben niemand außer den Freundinnen befragt wurde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch noch potenzielle Zeugen geben könnte, die entweder was gesehen oder vielleicht sogar gehört haben, ist nicht so gering, denn schließlich ist dieser Sturz erst kurz vor 8 Uhr morgens passiert. Und das ist eben ja eine Uhrzeit, die jetzt nicht so mitten in der Nacht ist. Das heißt, um 8 Uhr morgens sind auf jeden Fall auch schon einige der Hotelgäste wach und auf den Beinen. Und vor allem an dem Tag gab es wohl ja so viele Zimmerwechsel. Das heißt, es sind einige Leute angereist und wieder abgereist. Außerdem sind diese Hotelkomplexe quasi super, super nah aneinander gereiht und man kann quasi aus dem nächsten Hotel nebenan in das Hotel des jeweils anderen reingucken und es ist halt einfach wie so ein kleines Hochhaus. Als Kirstys Freundinnen aber befragt werden, merken sie eben ganz schnell, dass die Ermittelnden davon überzeugt sind, dass es sich hierbei auf jeden Fall nicht um das Zutun einer anderen Person, also um ein Fremdverschulden handelt, sondern um quasi einen Unfall oder irgendwas, was quasi durch sie selbst verursacht wurde. Die Freundinnen haben das Gefühl, dass ihr besonderes Augenmerk darauf liegt, wie viel und was Kirsty vor allem an dem Abend getrunken hatte. Und die Frage, ob Kirsty auch Drogen konsumiert hatte, kommt eben immer wieder auf. Die Freundinnen werden das Gefühl daher nicht los, dass die Ermittler in dem Fall schon ihre Theorie und vor allem ihre Meinung gebildet hatten. Die Freundinnen bestätigen dann alle nach und nach, dass Kirsty natürlich einiges getrunken hätte, aber keinesfalls sturzbetrunken war. Und auch die Tatsache, dass es noch einen Beweis der selig schlafenden und schnarchenden Kirsty um 7:15 in dem Hotelzimmer gibt, ist für die Polizei kein Grund zur Annahme, dass es sich nicht um einen betrunkenen Unfall gehandelt haben könnte. Egal was und wie sie es erzählen, für die Polizei steht nach der Befragung wohl schon alles fest. Sie sind sich sicher, die Gruppe der jungen britischen Frauen kommt, wie die meisten auch, für ihren Partyurlaub nach Spanien, betrinkt sich dort und dann ist es eben zu einem tragischen Unfall gekommen. Und das ist nur einer von vielen Unfällen, die es in dem Urlaubs- und Partyort dort und überall auf ganz Mallorca jeden Sommer gibt. Und da habe ich auch tatsächlich einige Artikel gefunden, sogar einen Artikel, der von jungen britischen Menschen handelt, die in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren immer wieder von Balkonen von Hotels gestürzt und entweder schwer verletzt worden sind oder aber sogar verstorben sind. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viel. Den Artikel kann ich euch auch gerne einmal verlinken. Da gibt es super viele sehr tragische Schicksale und mit Sicherheit auch einige Leute, die auf jeden Fall selbst schuld sind an dem, was ihnen passiert ist. Das heißt, da sind Leute, die versucht haben, von ihren Balkonen auf irgendwie einen anderen Balkon zu klettern, Leute, die versucht haben, über den Balkon in ihr Zimmer zu kommen, weil sie ihre Karte vergessen haben. Dann gibt es immer wieder Leute, die natürlich auch von den Balkonen versuchen, in die Pools zu springen oder ähnliches. Und ich muss auch ehrlich gestehen, so eine Balkon-Story kenne ich aus eher nicht eigener Erfahrung direkt, aber aus näherer Erzählung. Und zwar haben gute Freunde von mir damals noch kurz vorm Abi regelmäßig auch ihren Saufurlaub nach Malle verlegt. Und da ist einer der guten Männer dann wirklich in seinem Vollrausch auf die super tolle Idee gekommen, dass er irgendwie über den Balkon zu den anderen klettern könnte. Und da war der Sturz nicht besonders hoch. Also es waren 2-3 Meter, also die waren ganz unten. Und er ist halt mit dem Kopf vorangefallen, weil er auch so betrunken war, dass er sich kaum noch festhalten konnte. Und Ja, der wurde dann mit einer enormen Platzwunde ins Krankenhaus gebracht und durfte dann auch erstmal eine Zeit lang nicht wieder fliegen. Das heißt, er musste auch noch eine ganze Zeit lang dort bleiben und die Wunde am Kopf auskurieren. Und ja, das, die Story, die ich nur immer gehört habe, war so natürlich auch da wieder Menschengruppe. Es waren alles irgendwie Typen, so wahrscheinlich so zwischen 17 und 19 damals. Die waren bestimmt auch zu 15, 20 Leuten unterwegs. Und da ist sowas einfach regelmäßig passiert. Und ich habe auch das Gefühl, die Hemmschwelle für Dummheiten sinkt nicht nur mit steigendem Alkoholkonsum, was uns ja wahrscheinlich allen bekannt ist, sondern auch, wenn man sich irgendwie schon so richtig in so einen Saufurlaub begibt, wo man schon mit dem Plan reingeht, sich quasi dumm zu saufen und nur dumm Scheiß zu machen. Diese Jungs haben auf jeden Fall erzählt, dass auch da einige Typen erst morgens wiedergekommen sind und dann eine Riesenblutlache vor dem Balkon gefunden haben und nicht wussten, wo ihr Freund ist, weil er mittlerweile mit zwei anderen im Krankenhaus war. Also Leute, bitte lasst es euch gesagt sein. Weder im nüchternen noch im betrunkenen Zustand ist es jemals eine gute Idee, über einen Balkon zu klettern oder zu balancieren, was auch immer. Please stay safe.
Also da hat er aber auch richtig Glück gehabt, ne?
Ja.
Weil ein Sturz aus 3 Metern gilt schon mal als Polytrauma. Also die Gefahr besteht. Und wenn er mit dem Kopf zuerst gefallen ist, ey.
Was ist ein Polytrauma? Also ein...
Wenn du halt viele mehrere Verletzungen einfach hast durch ein traumatisches Geschehen, also einen Sturz zum Beispiel. Und wenn er auf den Kopf und mit dem Kopf auch zuerst gefallen ist, ey, der hätte sich halt sowas von das Genick brechen können.
Ja, also er hatte halt ein Loch im Kopf und war danach auch eine ganze Zeit...
Hätte auch geistig behindert, er hätte querschnittsgelähmt sein können. Also da hat er richtig, richtig Glück gehabt.
Hat er auch, definitiv.
Ich habe tatsächlich auch so eine Sturzstory.
Ja?
Das war nicht Mallorca. Wir waren 2013 auf Abschlussfahrt in Calea, das ist ja Spanien. Und da in dem Hotel war wohl 1-2 Wochen vorher jemand vom Balkon gesprungen und hat halt versucht, in den Pool zu springen und ist dabei auch gestorben.
Ja. Also ich glaube, das ist jetzt keine Seltenheit, dass das den betrunkenen Deutschen, den betrunkenen Briten und sei es sonst einer betrunkenen anderen Person passiert. Und ich glaube, dass da vor allem natürlich auch die Behörden, die Polizei, die Hotels alle schon so ein bisschen den Kaffee aufhaben. Ich glaube auch, dass das dadurch, dass es eben keine Seltenheit und kein Einzelfall ist, dass eben wahrscheinlich öfter mal so abgetan wird. Dass das aber in diesem Fall nicht der Fall ist, dass, oder ob das in diesem Fall der Fall ist oder nicht, das können wir ja vielleicht gleich noch besprechen.
Also in dem konkreten Fall geht die Polizei jetzt davon aus, dass Kirsty. Dass Kirsty auf den Balkon gegangen ist und runtergestürzt ist.
Ja, exakt. Aber zu einigen weiteren Ungereimtheiten kommen wir jetzt noch. Die Theorie des Unfalls ändert sich auch dann nicht, als die Tote dann obduziert wird. Zwar kann man eben einen Alkoholwert in ihrem Blut feststellen, jedoch nicht weitere Medikamente oder Drogen, die sie jetzt eben noch vermutet haben. Und ja, somit bleibt es jetzt auch bei den wenigen Ermittlungen und bei der Unfallannahme. Die Freundin und Familie von Kirsty können es nicht fassen. Sie glauben ganz und gar nicht an einen Unfall, können sich aber auch nicht so wirklich erklären, was an diesem Morgen passiert ist. Sie wissen ganz sicher, dass Kirsty aufgrund ihrer enormen Höhenangst niemals freiwillig auf einen Balkon gegangen wäre, welcher so hoch ist, geschweige denn, dass sie sich irgendwo entlanghangeln würde. Während man um Kirsty trauert und noch nicht so richtig begreifen kann, was passiert ist, scheint die spanische Polizei mit dem Fall abgeschlossen zu haben. Sie scheinen taub zu sein für das Flehen und Bitten der Freundin, doch noch mehr Leute zu befragen und sich weiter mit dem Fall auseinanderzusetzen. Es passiert nicht viel und die Freundinnen sind erschrocken von so viel Empathielosigkeit seitens der Behörden. Eine der größten unbeantworteten Fragen in diesem Fall ist, wieso hat Kirsty ihr Zimmer auf der 9. Etage überhaupt noch mal verlassen, nachdem sie eigentlich schon selig geschlafen hatte. Und je mehr der Polizei bestätigt wird, dass das eben absolut nicht zu Kirsty passte, sich in Gefahr zu bringen und dass sie eben ja vorher auch noch geschlafen hatte, dass sie eben sicher sind, dass dort etwas im Busch ist, desto schneller kommt die Polizei dann auch mit anderen für sie trotzdem noch plausiblen Theorien auf. Und somit lautet die nächste Theorie der Polizei, was hier passiert sein könnte, dass Kirsty am Schlafwandeln war. Sie gehen davon aus, dass es möglich ist, dass Kirsty jetzt sich an dem Morgen noch im Schlaf aus dem Bett und dann auf den Flur begeben hat. Und dann müsste sie ja auf jeden Fall den Flur hochgegangen sein, um zur Treppe zu gelangen, um auf die 10. Etage, eine höher zu kommen, um dort dann aus einem anderen Zimmer vom Balkon zu springen.
Wieso jetzt die 10. Etage? Wieso nicht einfach von ihrem eigenen Zimmer aus? Ja, ich habe trotzdem auch generell noch so Fragen.
Mhm.
Zum einen kann die Polizei doch rekonstruieren, von wo sie gefallen sein muss und ob da Fremdbeteiligung nachzuweisen ist oder nicht.
Ja.
Also anhand der Liegeposition der Leiche.
In der Theorie ja, da kommen wir auch gleich noch zu.
Okay.
Deswegen hold up, warte noch einen Moment, dann kommen wir zu den, ich sag mal, eigentlich schlaueren Theorien in diesem Fall, die nicht seitens der Polizei aufgestellt wurden. Denn diese Schlafwandlertheorie, die man jetzt aufbringt, die wirkt wirklich für alle sowas von an den Haaren herbeigezogen. Niemand aus der Familie, von den Freunden oder sonst wem kann eben bestätigen, dass Kirsty jemals schlafgewandelt wäre. Noch kann sich irgendjemand vorstellen, dass das eben hier der Fall war. Und als dann eben auch diese Theorie der Polizei von den Leuten vor Ort entkräftigt wird, gibt es dann eine weitere physiologische Theorie, und zwar, dass es eben weiterhin kein Fremdverschulden gibt, und zwar, dass es sich um Suizid handelt. Sie sind jetzt der Überzeugung, dass Kirsty dann wohl gesprungen sein muss, um ihr Leben zu beenden. Eine Aussage und Vermutung, die ihre Familie nicht fassen kann. Denn es gab in der Vergangenheit weder Suizidgedanken noch schlimme oder depressive Phasen, Verstimmungen oder andere Anzeichen, dass sie ihrem Leben ein Ende hätte setzen wollen. Sie nahm keine Medikamente, litt nicht an psychischen Erkrankungen und vielmehr noch, sie plante zum Beispiel recht aktiv sogar ihre Zukunft mit ihrem gerade erst geheirateten Ehemann. Denn die beiden wollten unbedingt ein Haus bauen und ein Kind bekommen und sie war super, super happy. Und auch ein Experte, der eben später den Sturz untersucht hat, kann diese Suizidtheorie dann relativ sicher ausschließen. Denn so wie man Kirsty am Pool auffand, geht man davon aus, dass sie mit dem Rücken in Richtung Boden gestürzt ist. Und die meisten Suizidopfer, zumindest ist es so die Annahme, springen mit dem Blick meistens mit den Händen oder dem Kopf voran. Es sieht eben viel mehr danach aus, als hätte sich Kirsty festgehalten, bevor sie fiel oder vielleicht sogar gestoßen wurde. Die Situation vor Ort wird für die Freundin immer wirrer. Sie können nicht glauben, was die Polizei ihnen weismachen will. Und dann ist da nicht nur die Frage, warum war sie zu dieser Zeit wieder wach und auf den Beinen, sondern auch die Frage, wie konnte sie dort auf der Poolseite gefunden werden? Denn wir erinnern uns, ihr eigenes Zimmer war nicht nur die Etage drunter, sondern das Zimmer, in welchem sie eigentlich wohnte, hatte auch keinen Balkon. Das heißt, sie hätte nicht mal von ihrem eigenen Balkon auf andere Balkone klettern können, was seitens der Freundinnen und der Angehörigen sowieso sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, dass sie das jemals getan hätte. Aber das macht natürlich die gesamte Situation noch wirrer, dass sie eben quasi auf der exakt gegenüberliegenden Seite des Hotels gefunden wird. Ihr Zimmer war nämlich vorne raus zur Straße und nicht hinten raus zum Pool. Die Hinterbliebenen im Hotel vermuten jetzt, dass Kirsty an dem Morgen aus irgendeinem Grund die Zimmer der anderen Freundin aufsuchen wollte. Vielleicht hatte sie zum Beispiel ihre Kontaktlinsenflüssigkeit vergessen und wer Kontaktlinsen hat, weiß, dass das essential ist. Das wurde zumindest als eine plausible Sache der Freundin genannt, weshalb sie sich vorstellen könnten, dass sie das Zimmer nochmal verlassen hat. Oder vielleicht hat sie ihr Ladekabel vergessen und wollte unbedingt nochmal irgendwie sich bei irgendwem melden. Aber vielleicht war es auch irgendwas anderes. Was es genau war, das kann man leider jetzt nicht mehr herausfinden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Freundinnen ja eben nur kurz im Hotel gewesen, kannten sich daher auch kaum aus und da auch die Flure auf den Etagen alle identisch waren, konnte es vielleicht sein, dass sie nicht mehr so ganz sicher war, vor allem im schlaftrunkenen Zustand, wo vielleicht die Zimmer der anderen Freundinnen alle verteilt waren. Vielleicht hatte sie ja auch ein spezifisches Zimmer angesteuert, aber genau kann man das nicht mehr nachverfolgen. Sicher ist allerdings, dass Kirsty das Zimmer kurz nach 7 Uhr morgens verlassen haben muss. Zu dieser Zeit hatte sich ihre Freundin eben bereits hingelegt, die sie kurz vorher noch gefilmt hatte. Und als sie eingeschlafen war, war Kirsty noch da. Danach hat sich Kirsty dann irgendwann barfuß auf den Weg aus dem Zimmer gemacht und ist dann eben, so kann man das von den Videos nachverfolgen, von ihrem Zimmer 9a über den Flur zur Treppe hin, um die Etage höher zu gehen und dort eben eines der Zimmer der anderen Frauen zu suchen. Wissentlich oder nicht, Kirsty klopft an diesem Morgen scheinbar an einer falschen Tür, und zwar an dem Zimmer 10e statt 10d. Was dann passiert, ist und bleibt bis heute ein Rätsel. Bekannt ist bis jetzt zumindest nur, dass das Apartment, an welchem sie jetzt geklopft hat, von 5 Männern aus Nottingham bewohnt wird. Diese beteuern bis heute ihre Unschuld. Einer von ihnen ist zum Beispiel MMA-Kämpfer, ein anderer ist Bodybuilder. 2 von ihnen sind schon wegen verschiedener Drogen- oder Sexualdelikte vorbestraft. Und auch so wird es später aus einer Befragung, einem Verhör mit den Polizisten offensichtlich, hat wohl einer der Männer Kirsty beim Klopfen ganz schön gefunden. Die Gruppe der Frauen kennt jetzt die Gruppe der Männer nicht, auch wenn beide natürlich irgendwie aus der UK kommen, die kennen sich nicht und auch die Männer kennen die Frauen nicht. Laut den 5 Männern hätte an diesem Morgen eine verstörte, verängstigte und auf jeden Fall wirr aussehende Kirsty vor ihnen gestanden. Einer von den Männern sagt später aus, dass sie auf ihn auf jeden Fall sehr betrunken, vielleicht sogar unter Drogeneinfluss gewirkt hat. Einer von ihnen sagt sogar noch, mein Gott, die sieht aber verrückt aus. Also sie hat wohl in dem Moment einen erschrockenen Blick, was natürlich aber auch damit zusammenhängen könnte, dass sie vielleicht noch halb betrunken, halb schlaftrunken und dann am falschen Zimmer geklopft hat. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Einer der Männer sagt in einer späteren Befragung aus, dass er kurz mit Kirsty geredet hätte und ihr dann eben erzählt hätte, dass sie sie nicht kennen und dass sie vermutlich jetzt am falschen Zimmer geklopft hätte und dass sie wohl eine Tür weiterrutschen müsste, um ihre Freundin zu finden. Andere Männer aus dem Zimmer sagen wiederum, dass die 27-Jährige sich nur etwas mehr als eine halbe Minute im Zimmer aufgehalten hätte, während andere dann noch behaupten, dass sie das Bad in dem Hotelzimmer benutzt hat. Wir können also festhalten, die Aussagen dieser 5 Männer gehen massivst auseinander. Einige sagen eben, dass diese Zusammenkunft mit Kirsty einige Minuten gedauert hat. Andere sagen, es waren einige Sekunden. Einer der Männer sagt, dass Kirsty eben das Bad hatte benutzen wollen und nachdem sie aus diesem zurückkam, sei sie wie von einer Tarantel gestochen zum Fenster gerannt, auf den Balkon gegangen und habe sich dann in den Tod gestürzt. Ein anderer sagt dann aus, dass keiner der Männer mitbekommen hätte, wie Kirsty auf den Balkon gegangen und dann plötzlich gefallen wäre. Und ein anderer sagt noch, dass er neben der jungen Frau auf dem Balkon gestanden hätte und sie nicht davon abhalten konnte zu springen. Was können wir da jetzt zusammenfassen, Stefanie? Was ist dein Eindruck von diesen Aussagen?
Es ist jetzt gesichert, dass Kirsty in das Zimmer reingegangen ist und dass sie von da aus vom Balkon auf jeden Fall gefallen ist.
Exakt, das kann jetzt ausgemacht werden.
Ja gut, dann ist ja relativ naheliegend, was passiert ist. Also
sagst vor allem, du?
Ja, wenn es 5 Männer sind, 2 davon schon vorbestraft wegen sexueller Gewalt, betrunken, dann hat vielleicht irgendjemand vorgeschlagen, dass sie was anfangen. Sie wollte nicht, dann gab es auf dem Balkon irgendwie ein Geschubse und dabei ist sie dann halt gefallen. Es war jetzt vielleicht nicht der Gedanke, okay, wir bringen die jetzt um, sondern es war halt mehr so ein Unfall. Aber trotzdem kann ich mir ganz gut zusammenreimen, was da passiert ist.
Dann behalt das mal im Hinterkopf und dann sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Und es sind eben nicht nur die Ungereimtheiten der Aussagen der Männer, sondern eben alles, was die Polizei herausfindet, was im Hotel vor sich geht. Und Kirstys Hinterbliebene sind eben einfach extrem beunruhigt. Die spanischen Behörden scheinen jetzt aber nicht sonderlich interessiert daran zu sein, die Männer weiter zu verfolgen, denn sie werden nur kurz vernommen, müssen sich dann auch vor einer spanischen Untersuchungsrichterin rechtfertigen, die allerdings kurze Zeit später die Anklage wieder aufhebt. Laut ihrer Aussage handelt es sich bei Kirstys Sturz um einen Unfall im Alkoholrausch, so dass keiner der fünf Männer daran beteiligt gewesen wäre und auch kein Verbrechen vorliegt.
Wie und sie jetzt, das hat sie wie rausgefunden?
Ja, weiß ich nicht so genau. Das hat sie einfach aufgrund der Aussage der Polizei so angenommen, aufgrund dessen, was ihr vorgelegt wurde. Und vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass solche Stürze des Öfteren im betrunkenen Zustand auf der Insel passieren. Da die Ermittlungen in Spanien jetzt quasi offiziell abgeschlossen sind, können die Männer, ohne dass diese strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten haben, wieder nach Großbritannien einreisen. Da offiziell kein Verbrechen vorliegt, werden auch weder weitere Spuren an der Leiche noch von den Männern genommen, so zum Beispiel auch um potenziell DNA abzugleichen. Das wird versäumt. Und auch das Zimmer der Männer wirft zumindest ein paar Fragen auf, denn erstens, Kirsty kannte sie ja nicht und sie kannten Kirsty nicht. Warum haben sie sich dann überhaupt getroffen? War es ein Zufall? War es keiner? In dem Zimmer der Männer gibt es dann aber auch zahlreiche leere Flaschen von hochprozentigem Alkohol. Und im Bad liegt dann noch eine Tüte und ein wenig weißes Pulver. Was das jetzt ist, das lassen wir jetzt mal vielleicht unserer Imagination übrig.
Mehl.
Aber es ist schon sehr stark davon auszugehen, dass es sich dabei eben um Kokain, Ketamin oder andere pulverige Drogen handelt, die allerdings nie untersucht wurden, weshalb man nie bestätigen konnte, dass es sich dabei um Drogen handelt. Außerdem wird dann doch noch das Hotelzimmer von der Polizei so ein bisschen unter die Lupe genommen. Also sie gucken sich das Ganze sehr, sehr sporadisch an, weil sie es halt auch eigentlich müssen. Sie machen das Allermindeste quasi mit geschlossenen Augen. So kann man es vielleicht am besten feststellen. Und eine Sache allerdings wird ganz klar und hilft auch auf jeden Fall nochmal zu bestätigen, dass Kirsty aus eben diesem Zimmer gefallen ist. An der Innenseite der Fenster im Zimmer 10E findet die Polizei Fingerabdrücke von Kirsty, so als hätte sie sich noch festgehalten. Ihr Mann ist sich sicher, dass in der kurzen Zeit, als sie eben das Zimmer von ihr selbst verlassen hat und in dem Zimmer von den Jungs vermutlich versehentlich angekommen ist, sich etwas zugetragen haben muss, sodass sie eben keinen anderen Ausweg sah, als entweder die Flucht über den Balkon oder dass vielleicht sogar jemand eben verantwortlich ist für ihren Tod. Ihr rätselhafter Tod beschäftigt auch heute, mehr als 5 Jahre später, noch die britischen Medien. Ganz im Gegenteil zur spanischen Strafverfolgung, die relativ wenig interessiert scheint an einer lückenlosen Aufklärung des vermeintlichen Unfalls. Und hierzu gibt es auch noch eine BBC-Doku, es gibt eine MTV-Doku und es gibt auch noch eine Podcast-Folge von einem Ex-Ermittler, der später Privatermittler war. Und zwar ist das David Swindler. Er ist kein Schwindler. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, britische Jugendliche oder britischen Personen, die im Ausland gestorben sind, vielleicht sogar unter mysteriösen Umständen oder ungeklärten Umständen, das Ganze nochmal zu untersuchen, den Familien zu helfen, da irgendwie die Antworten zu bekommen, die sie sich so lange wünschen. Und diese Podcast-Folge ist wirklich super anstrengend anzuhören, weil er halt Schotte ist und dieser schottische Akzent ja wirklich so so klingt. Aber er hat wirklich viel Mühe angestellt, da einiges herauszufinden, war oft vor Ort, hat sich wirklich extrem da reingehängt. Und ja, er ist auch nicht der Einzige, der immer wieder noch nach Benidorm und somit nach Mallorca fliegt, um sich dem Fall anzunehmen. Auch beim Hotel und nicht nur die Polizei scheint hier nicht so viel Interesse zu haben, den Fall weiter zu verfolgen. Auch beim Hotelpersonal treffen die Eltern von Kirsty und David auf eine Mauer des Schweigens. Sie zeigen sich wenig kooperativ und gegen den Medienrummel, der nach dem Tod von Kirsty eben aufkommt, schirmen sie sich immer häufiger ab. Es gibt am Ende nur eine offizielle Pressemeldung des Hotels, in dem sie umgekommen ist. Und diese Pressemitteilung, ja, die sagt halt eben nochmal aus, dass auch das Hotel nicht von einer Straftat ausgeht, sondern dass es sich lediglich um einen Unfall handelt und dass Unfälle eben passieren. Doch es gibt vage Zeugenaussagen, die vermuten lassen, dass es sich bei Kirstys Tod nicht um einen Unfall handelt. Warum geht die spanische Polizei diesen Hinweisen allerdings nicht nach? David Swindle kann in den Akten noch herausfinden, dass sich zumindest ein Zeuge im benachbarten Hotel finden lässt, dessen Zimmer eben auf das Zimmer von den Jungs gerichtet ist. Und er hat sich eben gemeldet mit der Aussage, dass Kirsty sich wohl am Balkon festgeklammert hat, bevor sie gefallen ist. Doch warum wurde diese Person nicht offiziell befragt? Und warum wurde auch nicht mit den anderen Gästen des benachbarten Hotels gesprochen und nicht mal mit dem Paar, das Kirsty gefunden hatte? Schließlich dürfte es jetzt gar nicht so schwer sein, herauszufinden, wen man als potenzielle Zeugen vernehmen muss, denn jedes Hotel hat ja offensichtlich Buchungsanfragen mit Kontaktangaben von den Gästen und die Zimmer mit Blick auf den Pool und mit Blick auf die Straße oder sowas, das kann man ja sehr gut separieren und man könnte da ja, hätte man gewollt, auf jeden Fall eine akribischere Analyse aufstellen können.
Ja, keine Frage. Aber wenn ich doch sehe, dass jemand vom Balkon gestoßen wird, melde ich mich doch von selber bei der Polizei.
Ja, diese Person hat das scheinbar ja auch gemacht.
Ach so.
Weshalb das ja auch in den Akten der Polizei steht.
Ah, okay.
Doch sie haben nicht weiter quasi verfolgt, was aus diesen Zeugen, die sich proaktiv bei der Polizei gemeldet haben, wirklich passiert ist.
Ja, okay, das ist dann halt einfach dumm.
Ja, ich glaube, was natürlich auch nicht zu vergessen ist, in solchen Anlagen reisen die Menschen natürlich auch immer wieder an und ab. Das heißt, es gibt einen großen Wechsel von Gästen, die irgendwas gesehen haben könnten oder sogar vielleicht damit irgendwie in Berührung gekommen sind. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, diese Leute dann zu finden, aber letztendlich gibt es durch das Hotel eben die Aufzeichnung, wer wann wo wie war, sodass es eigentlich keine Probleme geben dürfte. Da der Fall aber auch seitens der spanischen Behörden quasi abgeschlossen ist, müsste es für weitere Veröffentlichungen aus diesen Akten an David Swindle oder sogar für die Wiederaufnahme eben einen richterlichen Beschluss geben, was die Gerichte vor Ort nicht gewillt sind zu tun. Ihre Freundin und die Familie fliegen deshalb immer wieder selbst nach Benidorm. Sie hängen vor Ort Plakate auf, um Leute zu erreichen, die vielleicht etwas gesehen haben könnten. Sie versuchen selbst mit Hotelpersonal und Gästen sowie potenziellen Zeugen zu sprechen. Eine Frage stellt sich ihrer Familie immer wieder. Warum beschränkt sich die Polizei auf diese Drogen- und Alkoholtheorie? Wieso wird vor allem ihr nur die Schuld für diesen Sturz gegeben? Und warum wurden die Männer nie auf ihren Alkoholspiegel oder den Drogenkonsum untersucht? Schließlich zeigen die Bilder aus dem Zimmer eben, oder die Aussagen aus dem Zimmer, dass dort viel Alkohol und potenziell auch Drogen vorhanden waren. Außerdem gibt es ja dann da noch die Überwachungsaufnahmen aus dem Hotel, die vielleicht ein bisschen Klarheit schaffen könnten. Dass es natürlich keine Kameras in den Zimmern und an den Balkonen gibt, erklärt sich von selbst. Aber ja, da ist es wohl relativ schwierig, da sich auch das Hotel immer weniger kooperativ zeigt, alle Aufnahmen herauszurücken. Und da dauert es eben sehr, sehr lange, bis da eben irgendwie was rauskommt. Und auch dann werden am Ende nicht die vollen Bänder gezeigt. Letztendlich sind sich die Polizisten aber auch sehr sicher gewesen, dass man auf diesen Bildern eben nicht mehr hätte herausfinden können. Und dann, 7 Monate nach dem Tod von Kirsty, erhält ihre Familie eine weitere niederschmetternde Nachricht. Denn sie haben monatelang darauf gedrängt, was eben mit der Kleidung von Kirsty passiert ist, die sie während ihres Ablebens anhatte. Und erst durch weiteren öffentlichen Druck gibt dann die spanische Polizei zu, dass die Kleidung von ihr schon nach der Obduktion oder während der Obduktion zerstört und nie untersucht wurde. Mögliche DNA und andere Spuren von potenziellen Tätern sind somit auch nachhaltig vernichtet und was kaputt ist, kann man eben nicht wiederherstellen. Ihnen bleiben daher nur Bilder vom Tatort, die ein Experte eben noch einmal genauer unter die Lupe nimmt. Und tatsächlich fällt ihm etwas auf. Er findet an Kirstys Rock, den sie trägt, ein Loch, welches sie auf den Bildern vom Vorabend von den Partys nicht hatte und was eben ganz genau zu den Metallstreben beim äußeren Balkon passt, wenn ihr Rock sich da drin zum Beispiel verheddert hätte. Doch das bedeutet, dass Kirsty eben nicht, wie die Polizei annimmt, selbst gesprungen oder gefallen ist. Und dass sie sich vermutlich auf jeden Fall noch hatte festhalten wollen. Erst 19 Monate nach Kirstys Tod ist der leitende Ermittler dazu bereit, mit den Eltern zu sprechen. Doch auch er wiederholt nur das, was die Männer und die Polizei vor Ort immer wieder ausgesagt haben. Kirsty habe wohl aufgrund vielleicht von Drogen oder Alkohol sehr paranoid und verängstigt gewirkt und vor allem wahrscheinlich, als dann diese Männer vor ihr standen. Sie sei dann zum Balkon gerannt und habe scheinbar als letzte Möglichkeit gesehen, sich mit dem Sprung vom Balkon in den Pool zu retten, hat den aber dann, so sagen sie, verfehlt und ist dann eben gestorben.
Also das sagt jetzt die Polizei,
ja,
die vorher gesagt hat, dass sie rückwärts gefallen ist.
Ja, also sie ist...
Sie würde doch nicht versuchen, rückwärts in den Pool zu springen, wenn eigenen Stücken springen.
Nee, die Polizei hat das nicht gesagt, sondern ein Experte, der den Sturz untersucht hat, hat halt festgestellt, dass sie rückwärts gefallen sein muss und entgegen der Annahme, dass sie eben aktiv gesprungen ist, wo man vermutlich eher mit dem Blick voranspringt, passt das eben nicht. Und im Gespräch mit Kirstys Eltern wiederholt der Ermittler dann eben noch eine Aussage der Männer, dass er Kirsty sehr hübsch fand, was ihm aber jetzt zumindest keinen Grund zur Beunruhigung geben würde. Auf all ihre Fragen, die sie seit dem 29. April 2017 beschäftigt, haben Kirstys Hinterbliebene bis heute keine Antwort. Sie fühlen sich von den spanischen Behörden in Stich gelassen und ich glaube, das kann man auch so ganz gut sehen. Und die 5 Männer, die in den letzten Minuten eben ja bei Kirsty gewesen sein wollen, helfen jetzt auf jeden Fall auch nicht dabei, das Ganze aufzuklären. Auf Anfrage äußert sich auch der Anwalt der Männer nicht und gibt nur eine ganz öffentliche Pressemitteilung dazu aus, in dem er auch nochmal, ebenso wie alle anderen in diesem Fall, von einem tragischen Unfall spricht. Adam, ihre Eltern und ihre Freundin wollen auch 5 Jahre nach dem Tod von Kirsty weiterkämpfen. Sie wollen die Wahrheit erfahren, denn sie sind sich sicher, dass der Tod der 27-Jährigen kein Unfall gewesen sein kann. So, Stefanie, und jetzt ist deine Zeit gekommen, mal richtig vom Stapel zu lassen, was du alles denkst, Wut rauszulassen. Und ich glaube, wir haben ja schon grob die Ahnung, was hier passiert sein könnte. Aber möchtest du nochmal deine Idee, deine Annahme zusammenfassen?
Ich möchte erstmal festhalten, dass die spanische Polizei mich richtig hart aufregt.
Same.
Also egal, was die da gemacht haben, ne, das war kompletter Stuss.
Also sie haben eigentlich nicht viel getan.
Ja, außer halt die Augen zuzumachen.
Vielleicht war auch Siesta und da macht man halt bekanntlich ein Nickerchen und vielleicht hatten sie deswegen die Augen zu.
Also ich weiß nicht, ob die einfach gar keinen Bock auf ihren Job haben oder ob die...
Ich weiß halt nicht, ob ein, ja, vielleicht sogar ein Delikt von anderen Gästen begangen, jemanden darunter zu schmeißen, jemanden darunter zu zwingen oder irgendwie, ob das nicht vielleicht sogar für den Tourismus in der Gegend schlechter aussehen könnte, als wenn jemand eigenen freien, betrunkenen Stücken den Balkon runterspringt, fällt, wie auch immer. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Polizei eben das ja sehr, sehr oft sieht und wirklich keine Lust hat, da zu ermitteln, weil sie sich eben schon aufgrund der Vielzahl der Fälle so sicher sind, zu wissen, was passiert ist, ohne hinschauen zu müssen. Das wäre jetzt meine Annahme, weil ansonsten würde sich mir wirklich gar nicht erschließen, warum hier nichts getan wurde.
Naja, für das Hotel ist es auf jeden Fall schlecht, wenn da jetzt langwierige Ermittlungen angestellt werden. Vielleicht haben die auch quasi die Polizei bestochen, dass die so schnell wie möglich ihre Sachen packen und gehen.
Ja.
Was ich mich aber frage ist, vielleicht ist das in Schottland nicht so, das weiß ich nicht, aber wenn ein Deutscher im Ausland stirbt unter ungeklärten Umständen, dann wird halt die Staatsanwaltschaft ermitteln. Und
ja,
da frage ich mich, warum hat halt auch Schottland niemand ermittelt?
Also da gab es immer mal wieder den Versuch, ein bisschen zu helfen. Aber da halt eben die Sachen offiziell in Spanien quasi abgeschlossen sind und es nichts mehr gibt, was die Behörden aus Schottland vor Ort hätten untersuchen können, weil es gibt weder die Möglichkeit, ihre Kleidung nochmal zu untersuchen, die Hotelzimmer wurden gereinigt, die Männer sind mittlerweile natürlich auch schon wieder weg, die potenziellen Zeugen, die vor Ort sind, das wurde alles so oder so schon so schlecht dokumentiert, dass wahrscheinlich, ja, selbst wenn jetzt jemand sich die Mühe machen würde, nichts mehr dabei rauskommen würde.
Still though.
Ja, still though.
Ja, also das hat mich halt richtig, richtig wütend gerade gemacht, dass die so viele Sachen hätten besser machen können, schneller machen können, gründlicher. Die haben ja wirklich einfach, ja,
nichts gemacht. Ja.
Ja, dann.
Warte mal kurz. Bevor wir jetzt dazu kommen, was du glaubst, was sich im Zimmer zugetragen hat, glaubst du, das war ein Zufall, ein Versehen, dass sie an dem Zimmer geklopft hat, dass sie dort angekommen ist? Oder glaubst du, dass sie vielleicht dort geklopft hat, weil sie noch gehört hat, dass da Party geht? Oder was sind deine Vermutungen dazu und was sind dann deine Vermutungen, was danach passiert ist?
Also, da habe ich erstmal zwei Fragen zu. Zum einen, weißt du, wo ihr Handy war?
Das war scheinbar im Hotelzimmer noch.
Im Zimmer, okay. Dann glaube ich, dass sie, und ein Zimmer weiter waren ihre Freundinnen, ne?
Ja.
Ja, dann glaube ich, dass sie auf jeden Fall zu ihren Freundinnen wollte, um halt noch irgendwas zu holen oder vielleicht ging es der einen nicht gut oder, keine Ahnung, halt aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt halt nicht wissen. Ich glaube, dass sie dann zufällig einfach beim falschen Zimmer geklopft hat. Die Frage ist halt nur, wenn ich so betrunken bin und die ganze Nacht durchgefeiert habe, was ich aus Erfahrung eigentlich halt nicht nachempfinden kann, aber dann bin ich doch richtig müde und wenn ich dann einmal einschlafe, dann schlafe ich doch auch.
Naja, aber was ist, wenn du extrem betrunken bist und vielleicht sogar, ja, keine Ahnung, dir ist übel, du wachst auf, weil du Kopfschmerzen hast, du möchtest dir eine Kopfschmerztablette holen und hast die Hoffnung, dass die anderen vielleicht, nachdem die Mädels jetzt gerade eingeschlafen waren, noch wach sind und gehst dann halt irgendwie zu den Mädels aufs Hotelzimmer.
Ja gut, das kann natürlich sein. Also hatte ich auch schon gedacht, dass einem dann vielleicht doch übel wird. Das wäre halt der einzige Grund, der mir einfällt,
aber
noch
dann,
aufzuwachen.
Dann würde ich niemals mich auf meine Füße begeben, die Treppe hochlaufen und noch zu einem anderen Zimmer zu gehen. Dann würde ich vermutlich einfach erstmal ins Bad gehen.
Ja, ich würde wahrscheinlich liegen bleiben und vielleicht im besten Fall der Freundin schreiben, ob sie mir vielleicht die Tabletten bringen kann. Aber
ja,
gut, das sind jetzt natürlich nur Spekulationen, wie es dazu gekommen sein kann.
Und wovon gehst du jetzt aus, was passiert sein muss, als sie an die falsche Tür geklopft hat?
Also, als du schon gesagt hast, dass dieser Gutachter quasi gesagt hat oder der Experte gesagt hat, dass sie wohl rückwärts gefallen ist, da dachte ich mir schon so, okay, sie wurde halt gestoßen. Du fällst nicht einfach rückwärts von einem Balkon und springst schon gar nicht rückwärts von einem Balkon.
Mhm.
Ich kann mir halt vorstellen, wie gesagt, das waren ja 5 Männer in dem Zimmer, die betrunken waren, die vielleicht auf Drogen waren, die ja vielleicht dann einfach sexuell übergriffig geworden sind und es dann halt zu einem Gerangel gekommen ist auf dem Balkon. Vielleicht ist sie auch auf den Balkon gegangen, um quasi zu fliehen. Und also konnte sie natürlich nicht fliehen und haben sie weiter verfolgt und ist dann da im Gerangel runtergefallen.
Ja, ich kann mir vielleicht auch vorstellen, vor allem wenn man jetzt der Aussage Glauben schenkt, dass sie auch dort in dem Zimmer noch das Bad benutzt hat, dann kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass sie vielleicht wirklich, weil es ihr schlecht ging, vielleicht weil sie ihre Periode hatte oder irgendwas, wegen irgendwelcher Produkte zu dem Zimmer ihrer Freundin gehen wollte, dann sich in der Tür vertan hat und dann war ihr schlecht oder sie musste aufs Klo und dann hat sie gefragt, hey, kann ich kurz bei euch rein? Und als sie dann rauskam, wer weiß, vielleicht haben die Männer ihr ja den Ausgang aus der Tür wieder heraus versperrt, sodass sie als einzigen, ja, ich sag mal Ausweg in Anführungszeichen, nur noch gesehen hat, auf den Balkon zu flüchten, weil sie so vielleicht in die Ecke gedrängt wurde.
Ja, und ich meine, wenn der Balkon ja quasi der Nachbarbalkon von ihrer Freundin ist, ergibt es ja auch Sinn, dass sie auf den Balkon geht, um zu versuchen, die Mädels auf sich aufmerksam zu machen.
Ah, okay, ja. Also in dem Szenario wäre es dann ja sowohl möglich, dass die Männer sie dazu quasi gedrängt haben, sich auf den Balkon zu begeben, rüber zu klettern und dabei ist sie dann vielleicht sogar wirklich abgestürzt oder sie haben was damit zu tun, haben dafür aktiv gesorgt, dass sie runterfällt, dass sie vielleicht irgendwie, vielleicht haben sie sie herausgefordert, vielleicht haben sie sie irgendwie noch, haben sie ihr noch Alkohol oder Drogen gegeben. Nee, Drogen könnte ja nicht sein, weil gab es nicht in ihrem Blut, aber vielleicht haben sie ihr noch irgendwas gegeben und vielleicht war ja auch, keine Ahnung, die Stimmung doch noch gut. Vielleicht haben sie doch noch kurz irgendwie sich da unterhalten oder so. Weil wenn sie jetzt dann ja eh schon mal wach war und unterwegs war, oder hältst du das eher für unwahrscheinlich?
Boah, schwer zu sagen. Also je nachdem, wie halt die Situation war. Ich kann mir halt vorstellen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie halt Angst hatte und dass sie ihr quasi, also die Männer ihr den Ausgang versperrt haben.
Ja. Ja, also ich glaube, Stefanie, dem ganzen Fall ist jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir glauben auf jeden Fall nicht daran, dass es sich um Schlafwandeln, Suizid oder einen gewollten Sprung handelt. Wir glauben, dass auf jeden Fall diese 5 Männer maßgeblich daran beteiligt sind. Gehst du davon aus, dass dieser Fall jemals quasi geklärt wird, als das eingestuft wird, was er vermutlich ist, und zwar ein Kapitaldelikt? Oder glaubst du, dieser Fall wird für immer als der tragische Unfall deklariert bleiben?
Ich denke nicht, dass sich da in den Ermittlungen noch irgendwas tun wird. Ich habe aber gerade noch eine Idee gehabt, wie man es erklären könnte, wenn man es als Unfall darstellen wollen würde.
Mhm.
Und zwar wollte sie zu der Freundin im Zimmer nebenan. Die hat aber schon gepennt, war nicht mehr erreichbar, wie auch immer. Sie brauchte aber irgendwas aus dem Zimmer. Vielleicht hatte sie da was vergessen, was sie jetzt gebraucht hat. Und die einzige Idee, die sie hatte, war, bei den Jungs nebenan zu klopfen oder wem auch immer eben da gerade ist, das wusste sie ja nicht, und über deren Balkon tatsächlich rüber zu klettern. Und dann ist sie dabei doch gestürzt. Aber dann hätten die Jungs das einfach genauso sagen können. Also
ja, das denke ich auch. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen.
Abgesehen davon, dass sie sich auch dadurch schon einfach so verdächtig machen, dass sie sich nicht von selbst bei der Polizei gemeldet haben.
Ja.
So, das ist ja schon Beweis genug.
Ja, ich denke auch. Und damit schließen wir dann den heutigen Fall ab. Mich interessiert dennoch brennend, was eure Meinung zu dem Fall ist. Ob ihr eine Idee habt, was sich hier zugetragen haben könnte. Daher schreibt uns doch gerne bei Instagram unter kaltblütigpodcast.
Genau, da könnt ihr dann auch nochmal die Fotos sehen. Da seht ihr, wie Kirsty aussieht, wie das Hotel aussieht. Ja, und Fotos zu unseren Fällen findet ihr halt immer bei Instagram.
So sieht's aus.
Ja, wenn ihr jetzt noch mehr Bock habt auf True Crime, aber nicht unbedingt auf ungelöste Fälle, dann hört doch gerne in unseren anderen Podcast rein, Menschen und Monster. Wir reden jeden Mittwoch über einen gelösten Fall. Also nicht ganz so viel Rätselraten, sondern mehr Gerechtigkeit. Und genau, den gibt's auch hier bei Podimo.
Danke, liebe Stefanie, fürs Zuhören und danke euch da draußen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Okay, Stefanie, du brauchst scheinbar auch die Woche Pause jetzt dazwischen noch, ne?
Vielleicht, also ich hoffe auch, dass wir uns wieder hören und dass ich nicht an diesem Wochenende ganz alleine irgendwo sterbe.
Ja, Stefanie, ich wage sehr zu bezweifeln, dass ein Serienmörder aus Münster und Umgebung es auf dich abgesehen hat, während dein Freund weg ist. Glaubst du ernsthaft, er könnte dich nachts, wenn er tief und fest schläft und dieser Serienmörder reinkommt, könnte er dich wirklich beschützen? Könntest du dich nicht besser selber beschützen?
Ich hätte zumindest nicht so viel Angst.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Dann drücken wir jetzt, glaube ich, alle Stefanie feste die Daumen, dass sie auch nächste Woche heile und unbescholten wieder zurückkommt. Und ich hoffe, wir hören uns dann.
Bis dann.
Tschüss.
Hallöchen, wir sind Maren und Stefanie vom True Crime Podcast Kaltblütig, die Spur der Killer. Wenn du mehr von unserem Podcast hören willst, findest du über 120 weitere Folgen in der Podcast-App Podimo.
Du kannst diesen Podcast und viele weitere 30 Tage kostenlos hören. Den Link und weitere Infos findest du in den Shownotes.